So, hallo. Markus hat das Thema für heute ausgesucht. Ich bin gespannt.
Ja.
Markus.
Einen schönen guten Abend oder guten Tag, je nachdem. Ich glaube, nachmittags erscheinen die Folgen immer, ne? Also wer gerade am Drücker ist.
16 Uhr.
Ja. Guten Kaffeedurst oder sowas. Ja, Ricardo hat uns eine Frage gestellt. Das ist schon Monate, wenn nicht sogar Jahre her. Ich weiß es nicht genau. Wir sind gerade so unsere Liste mal durchgegangen, die erschreckend lang ist. Haben überlegt, was reizt uns heute? Und heute reizt uns die Frage, habt ihr denn Beispiele für Autoren, die etwas tun, was man eigentlich nicht tun sollte und die aber damit trotzdem irgendwie durchgekommen sind? Und falls ja, warum?
Etwas komplizierte Frage. Kannst du irgendwie vereinfachen? Markus hat gesagt, er hat total viele Beispiele dafür. Ich habe nur wenige. Ah, ich hab ein Beispiel, mit dem ich jetzt einfach mal anfange. Dabei fällt mir ein, ich habe das Mikro gar nicht vor der Nase. Das heißt, mich wahrscheinlich gar nicht gehört. Jetzt habe ich das Mikro vor der Nase.
Aber jetzt besser.
Jetzt habe ich das Mikro vor der Nase. Ich hoffe, euch fallen nicht die Ohren ab. Ich wollte daraus eigentlich eine eigene Folge machen, aber ich baue es jetzt mal so einfach auf die Art und Weise ein. Und zwar, wie soll ich das Ganze sagen? Nicht chronologischer Perspektivwechsel, würde ich das mal sagen. Oder Zeitsprünge beim Perspektivwechsel.
Okay.
Und zwar habe ich ja gerade The Expanse gelesen oder lese gerade The Expanse oder höre gerade The Expanse.
Ja.
Genauer gesagt den ersten Band, Leviathan Wakes. Und da ist mir eine super interessante Erzähltechnik aufgefallen, die ich vorher so noch nie gesehen habe. Und zwar, ohne jetzt irgendwas über den Plot verraten zu wollen, denn vielleicht mag der eine oder andere von euch den Roman noch lesen, der wirklich ganz okay ist. Wir haben in dem Roman zwei Hauptperspektiven, die sich eigentlich, wenn ich richtig im Kopf habe, immer abwechseln. Okay. Das ist ja erstmal nichts Ungewöhnliches. Beide Perspektiven sind auch in der dritten Person auch nicht ungewöhnlich, aber es gibt immer Zeitsprünge oder oft Zeitsprünge und zwar in die falsche Richtung. Das heißt, der Zeitstrom wird unterbrochen, indem es immer wieder Rücksprünge gibt. Und zwar jetzt nicht ungefähr um Monate oder so, aber oft gerade lang genug, dass man dieselbe Szene einmal am Ende eines Kapitels aus der einen Perspektive und am Anfang des nächsten Kapitels aus einer anderen Perspektive hat. Okay, weil die Zeit also so ein paar Minuten zurückspringt. Ich weiß auch, warum der Autor das gemacht hat. In manchen Szenen ist so ein Zeitsprung notwendig, um das rüberzubringen, was er zeigen will.
Okay.
Ist also für die Handlung nötig. Was ich interessant finde, dass das auch in Szenen gemacht hat, bei denen es nicht für die Handlung nötig ist. Ich denke, er hat es deswegen gemacht, um eine gewisse Kontinuität im Roman drin zu haben. Dass halt nicht so ein oder zwei Kapitel ein Ausreißer sind, sondern dass man als Leser das als Stilmittel akzeptiert. Und das finde ich ziemlich cool. Das hat mir gefallen. Deswegen habe ich das auch so irgendwie im Hinterkopf behalten und wollte das mal ansprechen. Hat mich so ein bisschen erinnert an die Michael Moorcock-Romane, die jetzt ganz anders funktionieren, wo man es aber über Romane auch hat, dass dieselbe Szene aus verschiedenen Perspektiven gezeigt wird. Das erreicht jetzt hier der Autor von Leviathan Wakes von der Expanse-Reihe dadurch, dass er halt die Zeitsprünge oder kurze Zeitsprünge in die Vergangenheit hat. Und das macht er wesentlich besser als Moorcock, weil bei Moorcock ist es stinklangweilig, wenn man zum vierten Mal dasselbe Erlebnis in verschiedenen Romanen gelesen hat. Dadurch, dass es auch nur so Zeitschnipsel sind und das teilweise auch Sinn macht, wenn man wirklich andere Sachen erfährt, fand ich das ziemlich cool.
Haben die das in der Serie auch gemacht? Das könnte erklären, warum ich nicht so ganz durchgestiegen bin. Was mich jetzt interessiert, ist, ob das beim Lesen jetzt für Verwirrung gesorgt hat oder wie strukturiert der Autor das so oder wie schreibt er das so, dass ich nicht total aus der Handlung rausgeworfen werde?
Tatsächlich hat es die ersten Male ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Er hat aber, wenn ich mich recht entsinne, so bestimmte Schlüsselereignisse, an denen man denn merkt, dass man sich in der Vergangenheit befindet. Also jetzt mal als Beispiel, das ist jetzt nicht aus dem Roman gegriffen, aber meinetwegen ein Raumschiff stürzt ab am Ende des anderen Kapitels. Und das würde dann so nach zwei, drei Absätzen aufgegriffen werden. Das ist halt ein so prägendes Ereignis, dass man merkt, ah, Moment, das hatte ich ja davor, das ist ja schon dasselbe Ereignis, also befinde ich mich in der Vergangenheit. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Es hat mich ein bisschen verwirrt. Das ging dann aber ziemlich schnell vorbei. Ja. Und dadurch, dass er das halt durch viele Kapitel durchgezogen hat, hat es dann auch, finde ich, gut funktioniert.
Ja.
Cool. Wäre vielleicht so ein Tipp, wenn man irgendwas Ungewöhnliches machen will, dann nicht nur mal so, sondern ein bisschen gezielter im Roman. Und vor allen Dingen auch sollte man wissen, warum man das macht. Ja. Hier ist es ganz klar, hat es einfach Gründe, Sachen im Roman zu zeigen, die sonst nicht gezeigt werden könnten.
Na, das ist so ohnehin, glaube ich, mal so ein grundlegender Tipp, finde ich, an der Stelle. Also wenn man irgendwas Abgefahrenes macht, das haben wir auch schon an anderer Stelle ein paar Mal gesagt, dann muss man wirklich einen guten Grund dafür haben, das zu machen. Ne? Man darf das
nicht nur machen,
weil es fancy ist, sondern weil es halt irgendwie den Roman auch wirklich bereichert. Also, und da würde ich persönlich immer sagen, entweder muss ich, es müssen eigentlich eine oder am besten alle drei Bedingungen erfüllt werden. Erstens, ich verstehe die Figuren aus irgendwelchen Gründen besser.
Ja.
Oder ich lerne sie besser kennen, so. Zweitens, die Handlung wird in irgendeiner Weise bereichert dadurch. Und zwar nicht nur, ich mache eine relativ langweilige Handlung irgendwie spannender, sondern, also das ist ja so der wie soll ich sagen, inzwischen schon ein ziemlich fauler Trick, ne? Dass ich diesen Eismonster-Prolog habe, also ich mache irgendwas Spannendes am Anfang und dann fange ich aber langweilig an. Oder ich nehme die spannendste Szene aus dem dritten Akt, packe sie gleich an den Anfang, sorge für Verwirrung und zeige dann, wie die Protagonisten da hingekommen sind oder irgendwie sowas. Das finde ich sehr abgegriffen, würde ich nicht machen, aber es gibt ja andere Dinge, die etwas spannender machen können, sage ich mal. Das dritte habe ich jetzt vergessen, verdammt.
Ich war schon mal im dritten.
Ja, ich war schon mal im dritten, okay.
Dann ist ja gut. Eins wollte ich noch nachtragen.
Ja.
James S.A. Corey, mir war der Autor entgangen. Das wollte ich bloß noch hinterher werfen, falls irgendjemand das nachlesen will.
Sehr, sehr gut. Weil du gerade bei Science Fiction warst, fällt mir gerade ein Autor und ein Werk ein, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, vorhin im Vorgespräch. Und zwar Frank Herberts Dune. Ist ja gerade so ein bisschen
in
aller Munde, weil jetzt diese Filme rauskommen. Der macht einige Sachen gut, manche Sachen nicht so, finde ich persönlich. Worüber ich beim ersten Lesen damals sehr gestolpert bin, ist, dass man ständig die Gedanken von den Figuren erfährt.
Ja, er hat ständige Perspektivwechsel innerhalb des
Es ist noch nicht mal so ein richtiger Perspektivwechsel, aber zumindest erfährt man ganz explizit die Gedanken der Figuren, was jetzt nicht unbedingt so ein Autorenfehler ist. Natürlich kann man auch Gedanken schreiben, aber so exzessiv wie er es macht, ist es mir zumindest damals beim Lesen aufgefallen, dass ich dachte, was soll denn das ja eigentlich? Weil es die Handlung auch nicht immer so wahnsinnig voranbringt, um es mal so zu formulieren, also nach meinem Geschmack jedenfalls. Aber der Effekt, den er dadurch erzielt, ist tatsächlich der, dass man ständig merkt, und das ist ja so ein Thema des Romans, dass die Figuren teilweise völlig anders handeln müssen oder handeln, als sie eigentlich wollen.
Ja.
Und das ist so ein Mittel, dass er, wo er also wie er die ganze Zeit den Zwiespalt zeigt, beziehungsweise die Zwänge, in denen die Leute irgendwie handeln. Und da kann man jetzt drüber streiten, ob das irgendwie subtil und in Ordnung ist oder nicht. Es hat bei mir zumindest nicht dazu geführt, dass ich den Roman nicht gelesen hätte. Aber das ist schon ungewöhnlich, sage ich mal. Ne? Und ich glaube, er ist aus mehreren Gründen damit durchgekommen. Erstens, weil das halt einfach jetzt so ein Grund, also ähnlich jetzt hier bei Corey, ne, so ein Grundprinzip des Romans irgendwie ist, was sich dann also auch die ganze Zeit durchzieht. Es ergibt irgendwie Sinn für die Geschichte, die er erzählt, weil es halt eben dieses Adelsmilieu ist, was halt von Intrigen lebt und wo niemand sich so benehmen kann, wie er es vielleicht eigentlich gerne möchte. Und der andere Effekt ist, dass er mit genug Dingen aufwartet in seinem Roman, die das auch wieder ausgleichen, die interessant genug sind, dass halt irgendwie, wenn man es langweilig findet, wie es mir teilweise ging, einen trotzdem bei der Stange halten. Ne? Also hat einfach ein geniales Worldbuilding, hat schon eine spannende Handlung und so weiter und so fort. Und dann verzeiht man dann so die eine oder andere Stelle, die vielleicht ein bisschen langweiliger ist.
Kann ich aber unterstreichen, es ist mir damals beim ersten Lesen auch, ich wollte schon sagen, gehörig auf den Senkel gegangen. Also es hat mich sehr irritiert.
Ja.
Es ist auch kein allwissender Erzähler. Ne? Deswegen meine ich auch Perspektivwechsel.
Ja.
Er hat halt keinen allwissenden Erzähler genommen, sondern du hast schon recht, es ist auch nicht wirklich ein Perspektivwechsel, weil es oft nur kleine Einschübe sind. Es ist halt eine ganz seltsame Art zu erzählen. Seltsame Art zu erzählen. wir haben schon öfter auf diesen einen Krimi verwiesen, den wir gemeinsam gelesen haben. Gott, wie hieß denn der? Wasser?
Into the Water?
Ja, irgendwie so.
Into the Water?
Into the Water kann sein, Auf jeden Fall, was bei mir hängen geblieben ist, ist ein total, also zum einen mehrere Ich-Erzähler, gepaart mit Dritte-Personen-Erzähler und vor allen Dingen, was jetzt echt abgefahren ist, ein ganz, ganz, ganz seltsamer Zweite-Personen-Erzähler.
Ja.
Es ist auch kein richtiger Zweite-Personen-Erzähler, aber es ist eine Perspektive, wie ich sie noch nie gelesen habe. Und ja, warum ist der Autor damit durchgekommen oder die Autorin?
Die Autorin.
Ich habe keine Ahnung.
Paula Hawkins.
Die Autorin. Ich habe keine Ahnung, warum sie damit durchgekommen ist.
Ich weiß, warum sie damit durchgekommen ist. Sie hat einen ziemlich brillanten anderen Roman geschrieben, der zum Bestseller geworden ist.
Und okay, super Tipp.
Danach hat sie, glaube ich, so ein bisschen Narrenfreiheit genossen. Ne?
Ja. Also ich fand es nicht gut. Es hat auch den Roman nicht weitergebracht.
Ich habe den Roman nicht verstanden, um ganz ehrlich zu sein. Aber vielleicht habe ich mir auch nicht genug Mühe gegeben. Also vielleicht ist der ja so komplex, dass ich da beim ersten Lesen überfordert war. Aber
ich weiß noch, wir haben eine Personenliste gemacht, was auch noch irgendwie dagegen spricht.
Ich weiß, ich mag halt einfach Krimis, die Krimis sind. Und ich mag Kunstbücher, die Kunstbücher sind. Aber Krimis, die tun, als wären sie Kunstbücher. Und umgekehrt finde ich immer, also kann man machen, ist alles völlig legitim, ist nicht meins, so halt.
Ja, und es hat halt in dem Zusammenhang, ich habe nicht verstanden, warum sie es gemacht hat, was da der Mehrwert war. Aber sie ist damit durchgekommen, kann man nicht anders sagen, im Buch war ein mega Erfolg und wir haben es gekauft. Insofern alles richtig gemacht.
Ja.
Wir haben es nur nicht weiterempfohlen. Obwohl, doch, genau. Wenn ihr mal was echt Abgefahrenes lesen wollt, liest das Buch. Ist das Buch.
A Girl on the Train hat sie vorher geschrieben. Mir ist ja gar nicht
aufgefallen. Das heißt, Into the Water war das Buch.
Genau. Und das war ein riesiger Erfolg. Und
ja,
ich weiß auch nicht. Warte mal. Irgendwas, was war das Zweite, was man irgendwie. Also Stephen King ist jemand, der halt auch reihenweise Sachen macht, die andere irgendwie nicht machen sollten oder die, sage ich mal, so nicht in den Handbüchern des kreativen Schreibens stehen. Er fängt ja zum Beispiel, die Tolkien-Technik ist mir gerade eingefallen, ne? Also er fängt viele Romane super langsam an und sehr, sehr, wie soll ich sagen, Plauder in einem starken
Die Tolkien-Technik wäre, dass er erstmal darüber was erzählt, was richtig gute Kippen sind.
Nee, die Tolkien-Technik ist ja, schildere erstmal ein Idyll und eine sehr behagliche.
Das hat aber Tolkien nicht gemacht.
Langsame Handlung, um dann halt eben irgendwann den Kontrast zum epischen, großen Schlachtgetümmel irgendwie zu bilden.
Das hat aber Tolkien nicht gemacht?
Doch.
Wo? Doch.
Na, im Herrn der Ringe und im Hobbit macht das.
Der Herr der Ringe fängt mit der Schilderung des Auenlandes an.
Ja.
Lies ihn nochmal.
Ja, ich weiß.
Er hat noch was Schlechteres gemacht.
Okay. Muss man jetzt nicht. Wobei, ich überlege gerade. Ist das in meiner Ausgabe drin? Ich habe das irgendwie, vielleicht habe ich es überblättert. Egal.
Warum ist er damit durchgekommen?
Ja, was?
Warum ist er damit durchgekommen?
Warum kommt King damit durch? Warum kommt Tolkien damit durch? Tolkien weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Das ist ja sowieso so ein Buch. Also, der Herr der Ringe ist ja ein Buch, das eigentlich gar keinen Erfolg hätte haben dürfen. Weil es mal wieder so ein Buch ist, was so weder für Kinder oder Jugendliche noch so richtig für Erwachsene irgendwie geschrieben ist und so weiter.
Ja.
Und auch von der Art und Weise her ziemlich abgefahren ist. Ich meine, wir sind alle froh, dass es Erfolg hatte, weil es ein ganzes Genre begründet hat oder zumindest populär gemacht hat und für sich gesehen auch wirklich ein super Buch ist, das will ich gar nicht sagen. Aber ich glaube, es ist deswegen groß geworden, weil es einfach Glück hatte. Ne? Also irgendwie haben es Legende nach zumindest die Hippies in den 60ern entdeckt. Wahrscheinlich, weil es so viel um Pfeifenkraut geht, ich weiß es nicht genau.
Und, also ich kann dir sagen, warum es bei mir Erfolg hatte.
Ja.
Weil ich mit dem zweiten Band begonnen habe.
Ach, lustig.
Den ersten gab es damals nicht in der Bibliothek. Deswegen habe ich mit dem zweiten angefangen.
Also bei mir hat es vor allem Erfolg, weil ich mit dem Hobbit angefangen habe. Den Hobbit fand ich viel besser. Also der ist kompakter und macht es einem ein bisschen zugänglicher, ist am Anfang humorvoller irgendwie. Und das hat mir natürlich mir persönlich hat es sehr gut gefallen.
Ich kenne aber ganz viele Leute, die abgebrochen haben beim Herrn der Ringe.
Ja. Naja, das ist das Risiko, was immer eingeht. Ne? Also das, wann immer man vom traditionellen Pfad sozusagen abweicht, aber man hat immer die Gefahr, dass Bücher abgebrochen werden. Das ist eigentlich auch egal. Also,
ich weiß aber, warum Stephen King Erfolg hat mit dem, was er macht.
Warum?
Weil für mich, weil er echt geile Figuren hat. Ich lese seine Figuren unfassbar gerne. Er kann meinetwegen über den langweiligsten, langweiligsten Typen erzählen, schreiben. Bei King wird das immer grandios. Also Figuren sind einfach seine Megastärke.
Er hat super gute Figuren und er hat vor allen Dingen in einigen Büchern, nicht in allen, aber in einigen Büchern wirklich gute erste Sätze oder gute erste Kapitel.
Okay, ja.
Also er ist wirklich gut darin. Das ist so eine Sache, wo King immer so unterschätzt wird. Er wird ja immer so ein bisschen, oder wird häufig von manchen so ein bisschen belächelt. Aber der hat keine schlechte Sprache. Also das ist,
der fasziniert
sprachlich teilweise auch und ist da viel, viel besser als viele andere Leute im Unterhaltungsgenre, meiner Ansicht nach. Und das bügelt manches halt irgendwie auch aus. Ne? Und ja, der andere Punkt ist, also es ist tatsächlich so bei King, er mag manchmal, er hat ja auch super Einstiege, ne? Also er hat teilweise ganz, ganz tolle Anfänge, er hat, aber, also für mich ist ein Stephen King Buch dadurch charakterisiert, dass es irgendwo durchhängt. Entweder ist der Anfang irgendwie lahm und es nimmt Fahrt auf oder in der Mitte passieren Sachen, wo ich denke, was will er jetzt von mir oder der Schluss ist total doof. Irgendwo hängt ein Buch für mich immer irgendwie durch, aber der Rest ist meistens ziemlich cool. Und da bin ich zumindest ein Leser, der dann sagt, ja, dann lese ich den Rest halt auch noch.
Sprache. Ja. Lee Child, sein erstes Buch, von der Sprache her mega ungewöhnlich. Ich bin echt weggeflogen, als ich es gelesen habe. Ja. Macht aber kein anderer Autor und hat auch Lee Child in seinem zweiten Buch nicht mehr gemacht. Mega kurze Sätze. Total kurze Sätze. Oft, also absurd kurz. Passt aber zu dem, was er schreibt. Er schreibt halt, was würde ich sagen, Hardboiled-Thriller oder knallharte Thriller. Und da passen die kurzen Sätze einfach wie die Faust aufs Auge. also insofern, er hat auch gewusst, was er gemacht hat. Bei mir hat es funktioniert. Allerdings, später hat er das so ein bisschen zurückgedreht, hat auch die Perspektive gewechselt. Offensichtlich gab es auch einige, denen es nicht gefallen hat. Aber er ist Erfolgsautor, also vielleicht hat es bei denen dann die Handlung rausgerissen. Oder sie haben gar nicht gemerkt, dass sie die kurzen Sätze so in den Roman, also vielleicht waren sie irritiert, aber gleichzeitig sind sie halt so in den Roman reingezogen worden, dass sie ihn trotzdem gelesen haben. Und gar nicht gemerkt haben, dass das an den irritierenden kurzen Sätzen liegt. Vielleicht.
Ja, wirklich.
So, du hast noch ein paar Beispiele.
Was habe ich noch? Lovecraft. Ist jemand, der mir einfällt. Ne? Wann immer man über Showdown Tell redet und sagt, bloß nicht machen, kommt irgendeiner und sagt, ja, aber Lovecraft, der hat ja nichts anderes gemacht und kam durch damit. Und das stimmt. Ich meine, H.P. Lovecraft gilt als einer der Autoren schlechthin, sage ich mal, fast schon Literaturgeschichte. Immer noch mehr oder weniger im Unterhaltungsgenre verhaftet, aber trotzdem auch darüber hinaus ein Popkulturphänomen. Und schreibt aber eigentlich so, wie man eigentlich genau nicht schreiben sollte. Ne?
Ja, viele Leute sagen ja auch, dass man interessante runde Figuren haben sollte. Und
auch das hat
gute und viele Dialoge. Und auf beides verzichtet er auch gnadenlos.
Ja. Gerüchteweise, ich weiß es natürlich nicht. Ich bin jetzt weder so ein Lovecraft-Experte, noch habe ich ihn gekannt. Keine Ahnung. Gerüchte besagen ja, dass er das einfach nicht konnte. Also er konnte wohl keine Dialoge schreiben. Und
glaube ich,
wenn mal in seinen Geschichten Dialoge auftauchen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es so ist, denn die sind alle nicht so wahnsinnig gut.
Ja.
Die sind jetzt auch nicht super schlecht oder so, aber er war auch dafür bekannt, dass er seine Geschichten ja x-mal überarbeitet hat. Und wenn ich dann denke, so, also wenn das dabei rauskommt, dass er das 1000-mal überarbeitet hat, dann ja.
Auf der anderen Seite?
Ja, genau. Auf der anderen Seite leben seine Geschichten natürlich davon, dass sie eine super interessante Atmosphäre haben, erstmal.
Ich glaube, die ist sogar dadurch aus dem bedingt, was er da macht. Wenn er viele Dialoge hätte, würde das überhaupt ganz anders wirken. Ja. Genauso, wenn der Fokus mehr auf den Figuren läge, würden wir die Geschichten auch ganz anders wahrnehmen. Das heißt, Richtig. Ich denke, das, was wir als Manko ausmachen, ist halt sein besonderer Stil. Und ich kenne auch keinen anderen Autor, auch wenige Autoren, die so in seinem Hintergrund geschrieben haben und versucht haben, dasselbe Setting zu schreiben, die das auf die Art und Weise wirklich geschafft haben, so was Seltsames, Skurriles zu schreiben. Was dann, finde ich, auf den Leser auch eine ganz besondere eigene Wirkung hatte.
Ja.
Ich war auch mega irritiert, als ich das erste Mal ihn gelesen habe.
Ja, aber das ist ja auch, also wie soll ich sagen, das ist ja Prinzip bei Lovecraft, ne? Also
diese ganz genau.
Ist ja das, was er möchte. Und na gut, es funktioniert natürlich auch, weil er so eine Pop-Ikone ist, ne? Also man liest ja Lovecraft, weil man dann Lovecraft lesen möchte, in der Regel. Also jedenfalls heutzutage, denke ich. Und wie das in seiner Gegenwart ist, weiß ich nicht. Er war ja jetzt nie so der Bestseller-Autor, das ist halt auch nochmal so ein Ding. Und dann natürlich, weil er einfach, ein offensichtlich sehr interessantes Universum erfunden hat, ne? Also hat er so ein bisschen, würde ich mal so sagen, das, was Tolkien in der Fantasy gemacht hat, hat er im Horrorbereich irgendwie gemacht. Hat er gleich mehrere Genres irgendwie bedient und das halt auch gleich immer mit seinem eigenen Worldbuilding. Er hat halt nie irgendwie eine Vampirgeschichte oder eine Werwolfgeschichte oder so geschrieben, sondern hat sich da immer seine eigenen Sachen ausgedacht und die offensichtlich gut.
Und er hat mehr oder weniger dazu eingeladen, das Universum zu teilen.
Ja, ich glaube auch, dass viele, sein Erfolg unter anderem auch darauf beruht, dass viele Leute, die bessere Autoren waren als er, drin geschrieben haben, dafür aber nicht so eine große Innovationskraft hatten als er.
Ja.
Also das kann ich mir durchaus vorstellen. War vielleicht auch ein cleverer Schachzug. Keine Frage. Also ja, also das ist, also Lovecraft ist für mich so ein Paradebeispiel für etwas, für einen Autor, wo man sagen muss, das würde ich auf gar keinen Fall nachmachen, was er da macht.
Das kannst du auch nicht. Kann ich auch nicht.
Das ist, genau.
Also ich kenne auch keinen Autor, der es geschafft hat, in der Art und Weise, oder der versucht hat, sogar in der Art und Weise zu schreiben. Also das ist wirklich faszinierend.
Ja. Genau, jetzt war mir noch ein Beispiel eingefallen. Ach so, genau, weil du vorhin von Moorcock geredet hast. Auch interessant eigentlich, hatte ich gar nicht auf der Liste, aber ist mir dann so eingefallen, weil ich gerade so ein bisschen wieder meine Nase an Eric von Melanie Monet reintue, weil ich zu Weihnachten diese Gesamtausgabe, diese neue geschenkt bekommen habe, die übrigens super cool ist. Ganz, ganz tolles, also schönes Buch einfach so vom physischen her. Und Moorcock hat ja das Sword and Sorcery-Genre, was ja damals so in den 60ern ja doch ziemlich etabliert gewesen ist, was so ein paar Figuren hatte und was immer wieder im Magazin oder so aufgetreten ist, total auf den Kopf gestellt. Ne? Also während halt die meisten Autoren über muskelbepackte Conan-Klone geschrieben haben, die Königreiche retten und vom einfachen Barbaren, der durch die Gegend zieht, vom Söldner halt eben zum Kaiser über ganze Reiche irgendwie werden, geschrieben haben, hat er das genaue Gegenteil gemacht. Ne? Er hat jemand total schwächlichen, dekadenten in ein Fantasy-Setting gesetzt, was dem Untergang geweiht ist und eine Abwärtsspirale erschaffen, in der eigentlich alles den Bach runtergeht.
Richtig,
und ist damit einer der berühmtesten Fantasy-Autoren geworden, würde ich mal sagen, der das ganze Genre auch wiederum geprägt hat.
Ja, und viele Nachahmer gefunden hat.
Also ich würde mal mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, Game of Thrones würde es so in der Form nicht geben, wenn es Moorcock nicht gegeben hätte. Obwohl die natürlich auch wieder meilenweit voneinander entfernt sind, aber dieses Brechen mit Genre-Konventionen, dieses Genre in gewisser Weise erwachsen zu machen und aus dieser ja doch etwas beschaulicheren Märchenidylle rauszuführen, das hat Moorcock schon so ein bisschen eingeleitet, finde ich. Nicht so gut, wie es heutige Autoren machen, aber doch ähnlich. Ja, warum hat er damit durchgekommen? Ich glaube, aus verschiedenen Gründen. Erstens, er hat so ein bisschen den Nerv der Zeit getroffen. Ich glaube, er wusste, was irgendwie gerade so ein moderneres Publikum irgendwie fordert. Und viele Leute damals in der Zeit sind, glaube ich, so mit diesen Conan-Geschichten, die ja so in den 20er, 30er Jahren hochgekommen sind und auch 40er Jahren groß geworden und haben dann vielleicht irgendwie etwas erwachsenere und komplexere Fantasy erwartet. Und da ist er sozusagen in so eine Marktlücke reingesprungen, ne? Den Leuten auf der einen Seite das zu geben, was sie eigentlich haben wollen und auf der anderen Seite aber auch etwas zu liefern, was so ein bisschen raffinierter ist an der Stelle, würde ich sagen.
Ja.
Ja. Das war, ob jetzt bewusst oder unbewusst von ihm, weiß ich nicht, aber so ein bisschen clever an der Stelle. Und dann ist es bei ihm, also zumindest für mich, kann er nicht für andere Leute sprechen, aber auch so ein bisschen das Worldbuilding. Also er hat schon eine ziemlich, wie ich finde, ganz, ganz interessante, atmosphärisch sehr dichte Welt irgendwie erschaffen und schafft es dann halt eben über so manche Schwächen, die er als Autor halt dann halt eben auch gehabt hat, doch eigentlich hinwegzutäuschen, indem er einfach ja Sachen so gemacht hat, die vorher so kein anderer gemacht hat in der Form.
Finde ich. Ja.
Und er konnte eigentlich auch ganz gute Dialoge schreiben. Das hilft, glaube ich, auch immer so ein bisschen an der Stelle. Jedenfalls, um mir zu gefallen.
Ja. Ein ganz kurzes Beispiel hätte ich noch.
Ja, bitte.
George R. Martin schreibt eine Serie und schließt sie nicht ab.
Okay, das war die Pointe. Ich dachte, du wolltest auf was anderes hinaus. Bringt seine Hauptfigur um und kommt damit trotzdem durch.
Ja, das auch. Wobei es nicht seine Hauptfigur, eine Hauptfigur.
Ja. Ja, er hat genug davon, deswegen kann man eine sterben. Das ist schwer zu sagen, ob er damit durchkommt oder nicht. Ich sag's mal so, er hat ausgesorgt und eine der berühmtesten Fantasy-Serien aller Zeiten geschaffen. Von daher könnte man schon sagen, dass er irgendwie sehr erfolgreich ist. Auf der anderen Seite
Es ist halt das Risiko, wenn man eine Serie liest. Man weiß nicht, ob sie abgeschlossen
wird. Ja, ja. Schon krass irgendwie. Vielleicht ist das alles auch nur ein riesen PR-Gag. Ich weiß es nicht. Quatsch. Also vielleicht Nein. ist es ja so, um in der Presse
ich komm zu bleiben. Ich wollte es ja gar nicht mehr bringen, aber ich hatte vor irgendwie ein paar Tagen irgendwie was gesehen.
Ja.
Wieder über George R. Martin und dass er wohl selbst gesagt hat, dass er zu viele andere Projekte hat, um sich darum zu kümmern zurzeit. Ach ja, genau, weil jetzt eine neue Serie bei HBO. Bei HBO kommt, glaube ich, eine neue Serie von ihm raus. Die noch vor der aktuellen, vor der letzten spielt.
Vor Dings.
Also vor House of Dragons.
Ich weiß es nicht. Also offensichtlich scheint er mit Serien mehr Geld zu verdienen. Vielleicht ist es das, ne? Also es kann natürlich auch fatal sein, wenn du irgendwann merkst, bups, ich verdiene ja mit den Serien mehr Geld, als wenn ich einen Roman schreibe. Warum soll ich denn die Zeit in den Roman stecken?
Wer will auch ein Buch lesen, dessen Ende er eigentlich schon kennt oder zumindest ein mögliches Ende er schon mindestens kennt. Es ist ja auch bescheuert. Also, ne? Ich meine, du hast im Prinzip du ein Ende. Normalerweise ist es andersrum. Ne? Du gehst ins Kino und hast den Film schon im Kopf. Hier liest du das Buch, was ja länger dauert, als den Film zu sehen, und hast schon ein Ende im Kopf, das dann vielleicht nicht mit dem Ende übereinstimmt, das du gesehen hast, und da hast du eine Dissoziation von dem Buch, und das kann überhaupt nicht funktionieren. Das kann nicht irgendwie funktionieren. Stell dir vor, wie das ist, wenn du das liest.
Schon heikel alles irgendwie.
Ja.
Eieiei. Tja, aber schadet es ihm wirklich so richtig? Also das ist halt auch so der andere Punkt. Ne?
Also, was weiß ich, keine Ahnung.
Wirtschaftlich wahrscheinlich nicht.
Keine Ahnung, ich meine, wird bei uns verarscht, aber hey, ich weiß nicht, ob ihn das triggert.
Ich glaube auch nicht irgendwie, nee. Also, ja, schon irgendwie. Und ich bin mir sicher, wenn er irgendwann tatsächlich mal sterben sollte, dann wird es irgendwie beendet von irgendjemandem. Also das wird sich keiner entgehen lassen. Also je nachdem, wie sein Nachlass geregelt ist, kann es natürlich sein, dass er in sein Testament schreibt, diese Serie darf niemals beendet werden, was ich ihm irgendwie zutrauen würde.
Nur ich darf diese Serie beenden.
Genau. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man nach seinem Tod sagt, hey Brandon.
Übrigens, Fun Fact, ich habe das Ende der Fernsehserie eigentlich sogar gemocht. Ich glaube, ich bin einer der wenigen.
Schau einer an. Ja, inzwischen steht sie bei mir auf der Liste. Irgendwann werde ich die Serie auch mal gucken und mir jetzt sogar schon den ersten Band wieder mal besorgt. Mal gucken, ich will da mal wieder einsteigen. Vielleicht mache ich ja meinen Frieden mit den Sachen. Mal gucken.
Fang mit House of the Dragon an. Ist kürzer.
Weiß ich nicht, muss ich ja kaufen, weil ich habe keine Lust zu.
Ah, okay, gibt's noch Lungs, okay.
Mal schauen.
Jo.
Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ja, was ist denn so ein bisschen das Fazit? Was lernen wir denn daraus?
Ja,
also vielen Beispielen, die wir jetzt hatten.
Also, was du vorhin schon gesagt hast oder was wir vorhin schon gesagt haben, ganz klar, wenn man mit Konventionen bricht, sollte man in der Regel wissen, warum man das tut. Wobei ich nicht glaube, dass Lovecraft zum Beispiel absichtlich mit Konventionen gebrochen hat. Er konnte es halt nicht anders und das ist ein Unfall irgendwie, dass es funktioniert hat. und ein Roman sollte halt nicht nur ein Roman muss halt schon irgendetwas haben, was Leute fasziniert. Und wenn man mit Konventionen bricht, ist es erstmal eine Gefahr. Man sollte dann noch irgendwie was im Hintergrund haben, um auch diesen Konventionsbruch irgendwie schmackhaft zu machen, vielleicht. Ja.
Ein Takeaway, was mir vorhin gar nicht so eingefallen ist, ist natürlich aber auch, also wir haben ja schon festgestellt, zumindest bei Lovecraft war es ja irgendwie eine Schwäche. Und was ich ganz schön finde an der Geschichte von ihm, ist sozusagen, dass man sich von den Schwächen auch nicht unbedingt abhalten lassen muss, zu schreiben.
Absolut.
Ne? Also das ist ja vielleicht auch ein ganz schöner Gedanke. Jeder hat ja so seine Schwächen beim Schreiben. Ne? Also der eine kann das besser, der andere kann jenes besser und so weiter. Und klar, es gibt auch Autoren, gibt auch super Autoren, die alles irgendwie können, keine Frage, aber das sind die wenigsten. Ich hatte ja eigentlich Tolkien wegen was ganz anderem hier auf der Liste, weil er so Plotfehler in seinem Roman irgendwie drin hat. Und ich glaube, so Plotten war in gewisser Weise nicht so seine Stärke, aber hat ja trotzdem irgendwie geschrieben, das wieder ausgeglichen. Und das ist vielleicht so ein schöner Gedanke, den man mitnehmen kann. Man sollte sich auch nicht davon abhalten lassen zu schreiben, nur wenn man weiß, das kann ich jetzt irgendwie nicht so gut. Vielleicht hat man irgendwas, was man dafür besser betonen kann und dann damit halt eben sozusagen.
Also es ist bestimmt nützlich zu wissen, wo die eigenen Stärken und Schwächen liegen.
Ja.
Und dann kann man sich halt einfach auf die Stärken konzentrieren und sich ein Projekt aussuchen, das halt die Stärken zum Leuchten bringt und wo die Schwächen vielleicht gar nicht so wichtig sind. Oder man schafft es vielleicht sogar aus den Schwächen irgendwie noch zusätzlich Kapital zu schlagen. Also jetzt nicht finanziell, sondern in Bezug auf das, was man mit dem Buch machen will.
Ja, und ein Fazit, was ich noch ziehen würde, was als allerdings nicht so viel bringt, man muss halt auch Glück haben. Ne? Also manchmal hat man halt einfach Glück. Also wie gesagt, so Lovecraft ist, glaube ich, eher so ein Unfall in der Literaturgeschichte, dass der populär und bekannt geworden ist. Ja, auch erst nach seinem Tod so richtig ist ja irgendwie nicht so die Autorenkarriere, die man sich vielleicht wünscht, um es mal so zu sagen. Und hat halt auch eine Menge mit Zufällen halt irgendwie zu tun. Und deswegen würde ich es halt nicht unbedingt drauf anlegen. Ne? Also ich würde immer nicht unbedingt sagen, ich probiere es jetzt mit Biegen und Brechen, irgendwas zu machen, was vor mir keiner gemacht hat. Das funktioniert sowieso nicht, weil irgendwas hat irgendjemand schon mal vorher gemacht. Aber auf der anderen Seite kann man halt eben auch da vielleicht draus ziehen, was ich mit Vorsicht genießen würde. Aber man muss sich auch nicht immer an alles halten. Also wenn man partout irgendwie eine Idee hat, die man für wahnsinnig genial hält und das wahnsinnig toll ist, vielleicht ist es ja auch, wer weiß.
Ja, ja, ich würde ja gerne noch mit dir quatschen, Markus, aber ich möchte gerne noch die zweite Season von Ted Lasso fertig schauen. Und vielleicht sogar mit
der Ted Lasso, beginnen. Das ist ja super.
Ja,
super
Serie. Ja, ja.
Ich habe die dritte noch nicht
gesehen, aber
die zweite ist auch
gut. Zweite Staffel, 10. Folge sind wir jetzt, glaube ich.
Cool, cool, cool.
Ja, also, tut mir leid, Leute, ich schaue jetzt fern. Macht's gut.
Viel Spaß.
Tschüss. Tschüss.